Neben mir sitzt Rolf. Rolf ist einer der Protagonisten, Protagonistinnen vom elektromagnetischen Sommer zum Thema Verständigung. Rolf, kannst du dich mit ein paar Worten vorstellen und erzählen, was du, was ihr macht am elektromagnetischen Sommer?
Ja, das weiß ich leider auch noch nicht so genau. Wir haben einen Dialog ausgeschrieben, wie wir das seit vielen Jahren machen. Der Dialog ist abhängig von den Leuten, die dort sind. Und darum lässt es sich schlecht prognostizieren. Ich selber schreibe jeden Monat ein Mail an interessierte Leute, sodass der Dialog stattfindet. Das ist seit 7 Jahren der Fall. Und irgendwie hat der elektromagnetische Sommer davon gehört und gesagt, das wäre was, was man in den elektromagnetischen Sommer könnte einbeziehen könnte.
Das, was ihr seit 7 Jahren betreibt, heißt Dialog im Aktsaal.
Genau. Angefangen hat das im Aktsaal von der Kunsthochschule. Das war einfach die Räumlichkeit, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und ja, das war dann namensgebend. Wir haben das Bildchen gehabt, wir haben eine Homepage, die auch so heisst, und wir haben das Bildchen gehabt von dem Aktsaal. Und wir haben später auch gemerkt, dass Aktsaal so etwas hat vom Dialog. So. Etwas Elementares. Aber es ist ganz eine ganz zufällige Geschichte. Wir haben den Aktsaal ein Zeit lang dürfen haben und sind dann in verschiedenen Kunstgalerien da im Langstrassquartier auch Gäste gewesen. Und aktuell sind wir wieder an der Kunsthochschule, irgend so einem Experimentallabor in der Banane. Also so heisst das Gebäude. Aber den Namen haben wir einfach behalten. Dialog im Aktsaal.
Also das Zentrale bei euch ist Dialog. Ich habe auf eurer Webseite schon mal geschaut. Da wird vom hierarchiefreien Dialog gesprochen. Also was macht ihr an euren Treffen oder was ist so euer Thema?
Ich glaube, das ist die große Schwierigkeit, quasi jetzt in so einer Interviewsituation über etwas zu reden, wo kein Profil hat. Weil es ist einfach ausschließlich abhängig von den Teilnehmenden. Es gibt kein Thema. Was wir sicher machen, ist, wir sitzen in Kreis. Und das ist dann auch schon ziemlich das Einzige, was sicher ist. Normalerweise, oder vielleicht sogar gewünscht oder intendiert, oder gibt es ein Gespräch. Für das Gespräch haben wir Vorstellungen, aber das ist wiederum abhängig von den Teilnehmenden. Also da kann ich jetzt nicht über den Dialog reden, wo dann ist, sondern nur über eigene Vorstellungen. Also ich sagen, was ich mir vorstelle. Und alle anderen machen das aber auch. Sie sagen, was sie sich vorstellen als Dialog oder warum jemand kommt. Es kommen sehr oft kommen neue Leute mal schauen, was ist das? Und es gibt aber keins, was ist das? Sondern es ist das, was jeden Einzelnen mitbringt. Ja, ich kann eigentlich über meine Vorstellungen reden, was stelle ich mir vor unter einem Dialog, und das sage ich auch im Dialog. Ich sage, was ich gern hätte, was ich gern höre, was ich nicht so gern höre. Zentral ist, dass ich gern höre, wenn die Leute über sich selber reden, weil ich auch gern über mich selber rede.
Du hast das gerade angesprochen, dass es ganz stark von den Teilnehmenden abhängt, wer kommt, wer mit welchem Thema sich einbringt in den Dialog. Was ist dir denn wichtig oder was interessiert dich an dieser Dialogsituation?
die Veranstaltungen, die Inszenierungen, das ist für mich eine Art des Praktis, eine Übung, wo Gesprächsformen gesucht und geübt werden, ja, wo man könnte sagen, der Dialog im Dialog, quasi, es geht ums Herausfinden, ums Erforschen, was macht ein Dialog zum Dialog und warum ist ein Dialog etwas anderes als ein Diskurs oder als ein Interview oder als eine Verhandlung oder irgend sowas. Also was ist das Spezifische? Aber nicht im Sinn davon, was ist es, sondern wie sehe ich es? Und wie sehe ich es? Wann sage ich Dialog und wann sagt ein anderer Mensch Dialog? Und ich höre dabei hunderte von Vorstellungen, die man kann haben zu Dialog. Und im Hintergrund, das sind Interpretationen, Vorstellungen, die man kann haben zu Gespräch. Was ist ein gutes Gespräch? Und was ist ein scheiß Gespräch? Welche Gespräche möchte ich gerne und welche möchte ich nicht?
Das heisst, ich stelle mir das jetzt sehr als eine Auseinandersetzung auf so einer Metaebene vor, wo viel darüber reflektiert wird, losgelöst von den konkreten Themen oder Anlässen, die man vielleicht manchmal für ein Gespräch hat, sondern wo man darüber spricht, wie das so ist und wie sich es anfühlt in der Gesprächssituation. Was ist denn für dich ein Dialog? Du bist ja schon eine Weile an diesen Forschungen dran. Kannst du schon sagen, das und das macht für mich einen Dialog aus?
Ich rede lieber in einem operativen Sinn darüber. Das heisst, in Anweisungen. Was mache ich, wenn ich im Dialog bin? Was sage ich und was sage ich nicht? Also nicht, was ein Dialog ist, sondern wie rede ich, wenn ich im Dialog bin. Ich formuliere einen Ich-Sätze. Ich rede nicht zu einzelnen Leuten. Ich rede in einem Kreis, in der Mitte des Kreises. Das stelle ich mir so vor wie ein Partybuffet. Da kommen viele Leute und jeder bringt mit, was er mitbringt und stellt das auf den Tisch. Und nicht jedem schmeckt der Kuchen oder das Stück Fleisch, das ich mitbringe. Der eine nimmt das und der andere nimmt das. Und das ist für mich nicht so wichtig, wer was nimmt, sondern ich bringe einfach, was ich bringe. Und die anderen bringen, was sie bringen und ich sehe dann, ob mir das passt oder nicht. Und darum richte ich mich nicht an eine einzelne Person im Dialog, sondern ich stelle sie in die Mitte für alle und jeder nimmt von diesen vielen Sachen in der Mitte, was ihm Spass macht. Schön ist, wenn das es zeitlich kann stehen bleiben, wenn das in der Schwebe bleibt, sodass jetzt gerade merke ich, was sagt der? Das brauche ich jetzt gar nicht. Und es bleibt aber auf dem Tisch und ein bisschen später, Dessert oder Vorspeise oder sowas, sage ich, ah, jetzt hätte ich noch Lust auf das. Ah, das passt mir jetzt doch noch. So, dass die Möglichkeit, Sachen im Raum stehen zu lassen. Also für mich ist die Erfahrung die, dass wenn ich sie mit dir reden kann, dass es länger bleibt. Hingegen, wenn ich eine Person anspreche, dann mache ich den Kreis kaputt, dann muss die Person antworten.
Aber gibt es für dich ein Ziel vom Dialog? Also das kann man ja unterschiedlich definieren, entweder dass es eine Entscheidung gibt oder dass man einfach bloß beisammen ist. Also jetzt dreht sich alles um den Dialog an sich, dass man den Dialog erforscht, aber gibt es ein Ziel, um überhaupt Dialog zu führen?
Das ist für mich ist das eine Frage oder eine Fragestellung, wo ich als zentral erlebe in sehr vielen Dialogen. für was ist das gut, wo kann ich das brauchen oder was beabsichtige ich damit oder was, also es gibt viele Varianten so, aber der Fragekomplex, wofür? Für mich ist das auch eine scharfe Sache, es hat kein Wofür, es ist das Leben. Es ist das Praktizieren vom Leben. Und das ist für mich eine außerordentliche Sache, dass ich reden kann, dass ich eine Sprache habe. Das ist für mich einfach absolut unglaublich. Und ich habe Freude daran. Und wenn ich lebe, brauche ich sie immer in allen Situationen. Aber mein Leben hat kein Ziel. Und meine Sprache die ist identisch mit meinem Leben. So, das ist nicht für etwas. Es ist kein Werkzeug und kein Mittel oder irgend sowas. Es gibt schon ein Fachwort, das heisst Autopoiese. Und das heisst, dass im Konstruktivismus ein Wort, das man vielleicht übersetzen kann mit Selbstorganisation für sich selber oder so. Also wie ein Baum, der wächst. Also Autopoiese, das ist vom Biologen Maturana und er braucht das Wort, um das Wort Leben begrifflich zu fassen. Ein Baum, der wächst einfach, der wird nicht gemacht. Also der kommt aus sich raus und ist da und verändert sich und löst sich irgendwann wieder auf. Und er hat keinen Sinn und keinen Zweck und ist für nichts und für gar nichts. Es ist einfach. Und so stelle ich mir den Dialog vor. Es ist etwas, was es gibt, wo wächst, wo entsteht, wo zerfällt.
Also du fühlst dich einfach wohl in der Situation. Aber jetzt wird das Ganze ja auch unter Hierarchie frei geführt. Und da muss eine höhere Idee dahinter stecken.
Nein. Zuerst, ich fühle mich nicht wohl. Oder gleichwohl wie in meinem Leben. Manchmal ist mir sehr wohl und manchmal ist mir gar nicht wohl. Es ist wie in meinem Leben. Es ist nicht so, dass ich dort hingehe, um mich wohlfühlen. Ich bin auch nicht ins Leben gekommen, um mich wohlfühlen. Und manchmal klappt es, und das habe ich gern. Wenn ich mich wohlfühle, ist super. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, dann ja. Das ist die erste Seite. Und die zweite Seite, das Hierarchiefrei, das ist eines von 10'000 Wörtern, wo gebraucht wird, um den Dialog irgendwo zu versorgen. Für mich ist der Dialog nicht hierarchiefrei. Und er ist auch nicht hierarchisch. Einfach die Unterscheidung, Hierarchie, nicht Hierarchie oder Macht, nicht Macht. Mit der Unterscheidung kann ich nichts anfangen. Darum kann ich den Dialog nicht auf die eine oder auf die andere Seite stellen von dieser Unterscheidung. Mein Leben ist auch nicht hierarchisch oder nicht hierarchisch. Also ich bin, wenn ich über mein Leben rede, fällt mir zur Hierarchie Leute ein. Aber es gibt im Dialog Leute, die haben fertige Konzepte und beispielsweise hierarchiefrei kommen, reden so, wie wenn niemand von uns mächtiger wäre oder irgend sowas. Und es gibt Leute, die sagen dem Dialog. Und das ist auch gut. Und wenn so Leute in unseren Dialog kommen, dann merken wir, wie viele verschiedene Vorstellungen vom Dialog rum sind und wer von uns welche Vorstellung gern hat und welcher Vorstellung nachhängt.
Ist das dann so ein Punkt, den ihr in der Gesprächssituation auch ansprecht? So diese unterschiedlichen Vorstellungen, vielleicht auch Erwartungen, die Leute an den Dialog haben. Macht ihr das zum Thema?
Unser Dialog hat kein Thema. Es ist so, dass manchmal Leute kommen mit einer Vorstellung, mit einer Erwartung, was ein Dialog ist. Und dann merken sie, aha, da ist der Dialog anders. Und dann haben sie Option, das habe ich auch, sagen, hey, das ist gar nicht Dialog. Oder ich kann warten und schauen, was meinen denn die jetzt, was Dialog ist. Und immer wieder kommt vor, dass jemand sagt, hey, Dialog ist im Fall so und so. Und dann nimmt der Führer aus der Philosophie den sokratischen Dialog oder den Diskurs von Galilei oder den Rosenberg, machfreien Dialog, und hat ein Konzept, ein Verfahren, ein bestimmtes Verfahren. Dann sagen wir, ah, das ist auch ein Dialog, so kann man Dialog auch sehen. So. Aber das wird in dem Sinn, kommt das ins Gespräch, weil jemand bringt das mit, ist beispielsweise irritiert und fängt an, über das zu reden. Und dann ist es da, aber es ist nicht unser Thema. Wir haben niemand, wenn es Thema wäre, müsste ich auch etwas zu dem sagen. Oder jemand anderes müsste jetzt auch noch etwas zu dem sagen, dann wäre es ein Thema. Aber bei uns ist es so, dass niemand ein Thema hat. Jeder redet über das, was er gerne sagt.
Ich versuche es mir gerade vorzustellen. Ihr sitzt alle zusammen im Kreis, habt euch abgemacht und jeder von euch formuliert ich Sätze und redet über das, was er oder sie ansprechen möchte. Ihr legt das dann alle in die Mitte. Aber kommt denn da wie ein Dialog zustande? Oder sind das nicht lauter Individuen, die das, was sie gerade auf dem Herzen haben, so in die Mitte packen und dann sozusagen fertig? Braucht es denn für den Dialog nicht auch diese Interaktion zwischen Leuten, zwischen möglicherweise verschiedenen Positionen?
Ich kann auf so eine Frage kann ich praktisch nicht antworten, weil ich kann einfach sagen, solche Fragen kommen ja auch oft vor in Dialog und dann sagt irgendjemand sagt als nächstes irgendwas. Und da gehört ganz stark dazu die Vorstellung, die man hat von Dialog. Also man meint, in einem Dialog müssen die Leute aufeinander eingehen und einander verstehen und so. Das sind Vorstellungen, die man kann haben zum Dialog. Ich sage mal eine starke Regel, um unser Interview ein bisschen zu dialogisieren. Für mich ist in einem Dialog unmöglich, dass ich einer Person eine Frage stelle. Weil, wenn ich einer Person eine Frage stelle, rede ich nicht in die Mitte, sondern zu einer Person. Und wenn ich das mache, dann wechselt für mich der Gesprächsmodus eine Frage. Eine Frage ist etwas Unverschämtes, etwas, das Intimität verletzt, etwas, das der andere zwingt, zur Verantwortung zieht. Ich stelle dir eine Frage, du musst antworten. Und wenn ich eine Frage stelle und du antwortest nicht, ist das nachher unanständig. Und ich finde, die Fragen sind unanständig. Ich habe ganz viele Fragen. Ich habe Fragen und dann kann ich erzählen, was ich für Fragen habe. Ich frage mich schon über dieses und jenes, aber wenn ich einen anderen Mensch frage, dann verletzt sich alle mir vorstellbaren Anstandsregeln. Und im Alltag gibt es einfach ganz viele Situationen, die ich so erlebe. Es ist jetzt nötig oder es ist jetzt die Situation oder irgendwie und dann frage ich, aber dann bin ich nicht bei mir. Dann bin ich quasi in der Maschinerie drin. Und in diesem Dialog-Setting geht es vielleicht ein bisschen darum, die Zeit ein bisschen anzuhalten, abbremsen. Also jetzt gerade steht keine Not im Raum. Jetzt kannst du ein bisschen nachdenken, bevor du redest, wenn du willst. Und Fragen an eine Person,
Also ist dann diese Veranstaltung eher ein Ausgleich zum Alltag oder steckt da auch der Drang dahinter, eine neue Form im Alltag zu etablieren? Also neue Formen der Kommunikation publik zu machen zum Beispiel, weil man den Alltag so wie er ist jetzt nicht so haben möchte, unangenehm empfindet.
Mit dem Wort Alltag habe ich jetzt gemeint, dass ich selber oft in Situationen komme, wo ich irgendwelchen Menschen irgendwelche Fragen stelle. Das passiert mir, und wenn mir das passiert, dann sage ich dem Alltag, und ich will damit sagen, dass ich dann nicht bei mir bin. Nicht, dass das gut oder schlecht ist oder dass man das ersetzen oder ergänzen müsste oder irgend sowas, sondern dass wenn ich jemandem eine Frage stelle, dass ich quasi aus mir heraustrete. Mir nicht bewusst bin, was ich mache. Es ist für mich aber nicht so, dass es da draußen in der Welt oder weiss ich nicht, wo Alltag ist, und dort mache ich das und dann komme ich in den schönen Dialograum und dort ist dann kein Alltag und dort mache ich das nicht. Sondern es ist für mich so, dass wenn ich jemandem eine Frage stelle, dass ich merke, dass ich in den Alltag gefallen bin, jetzt Alltag als Wort für konventionelles Reden, also bewusstloses Reden. Und Bewusstlosigkeit auf der Seite vom Reden ist komplementär zu einem Bewusstsein, für was ich rede. Ich kann beispielsweise sagen, gibst mir nicht noch einen Kaffee bitte? Das ist eine Frage. Und du musst jetzt sagen, ja oder nein, oder mir einen Kaffee geben oder so. Und in diesem Gesprächsmodus geht es mir darum, dass ich gerne einen Kaffee hätte. Da geht es mir nicht so darum, dass ich über etwas reden möchte, dass ich mich ausdrücken möchte, sondern es geht mir um etwas außerhalb des Gesprächs. Ich will einen Kaffee. Und das meine ich mit Alltag, wenn ich rede als Mittel für irgendetwas ausserdem. Mein Bewusstsein ist dann bei dem, was außerhalb des Gesprächs ist. Und Alltag reflektiert ein bisschen, dass ich sehr häufig einfach in Situationen stecke, wo ich tatsächlich das Bewusstsein irgendwo draußen habe. In irgendeinem Business oder bei einem Anlass oder wie etwas, das muss entschieden werden oder irgend sowas Teufels.
Also wie siehst du dann deinen Bezug zum Beispiel zur Rhetorik? Weil das würde doch auch den Anspruch erfüllen, sich auszudrücken, in einer höheren Sprache zum Beispiel. Also in einer gewählteren Form.
Ich denke, Rhetorik. Ja, es ist eine komplizierte Geschichte, weil so Wörter haben ja immer eine grosse Philosophie im Hintergrund. Aber so in meinem vordergründigen Verständnis ist Rhetorik dazu gut, mit guter Sprache, mit gut gewählter Sprache, mit guter Sprachstrategie ein Ziel zu erreichen. Jemanden dazu zu führen, mitzumachen oder auch die Sache auch so zu sehen. So das Überzeugungsgespräch, wo ich aber ein Ziel verfolge. Ich rede dann auf eine sehr gute Art, weil ich vom anderen etwas will. Und dem wird so jetzt vordergründig wäre für mich das Rhetorik, ohne auf Philosophiegeschichte einzugehen, eine Absicht, die außerhalb des Gesprächs liegt. Vielleicht zum Differenz ein bisschen auch zu popularisieren. Wir haben in unserem Kulturkreis das Gebet. Wenn ich bete, dann rede ich in der Du-Form mit Gott. Das ist für mich das Kriterium für Religion. Also Buddhismus oder Hinduismus oder so, das sind für mich in dem Sinne keine Religionen. Sondern Religion meine ich so, dass ich die Option habe, in der Du-Form zu Gott zu reden. Und wenn ich jetzt das mache, wenn ich bete, dann rede ich mit jemandem, wo ich nichts erklären muss, wo ich nicht muss Angst haben muss, könnte es eventuell nicht oder falsch verstehen. Sind mein Gegenüber. Ich muss auch nicht auf eine Antwort zielen oder warten. Ich muss nicht eine Bestätigung mir vorstellen. Mein Gegenüber, das Du, das ich anspreche, hat in dem religiösen Sinn eine Charakteristik, wo mein Gespräch total unrhetorisch macht. Nichts von Rhetorik. Ich probiere Gott nicht zu überlisten, nicht auszutricksen, nicht argumentativ nehmen, anzuführen, und all diese Sachen sind weg. Und wenn es mir natürlich gelingt, in meinem Gegenüber Gott zu sehen, wenn ich merke, hey, die anderen, die da sind, die repräsentieren auch das Leben, die sind auch da. Sie sind auch erfüllt. So, dann kann ich mir überlegen, was das heisst für das, was ich rede.
Du machst seit 7 Jahren mit beim Dialog im Aktsaal. Wie ist denn dein Interesse entstanden, dich genau auf so eine Form von Kommunikation einzulassen?
Es ist meine Natur, mein Leben. Aber es gibt schon quasi wie eine äußere. Es ist ja auch so, dass wir uns treffen einmal pro Monat in dem Aktsaal, wo mittlerweile nicht mehr der Aktsaal ist. Und das braucht auch Infrastruktur, ich lade die Leute ein und so weiter. Und es war bei mir so gewesen, dass ich einmal irgendjemanden getroffen habe, irgendeinen Anlass. Ich weiss noch wo. Und er hat zu mir gesagt, es war eine Frau, du, wir machen einen Dialog. Und dann habe ich gesagt, ah ja. Ja, und? Was? Über was? Über was redet ihr? Oder so? Sagt, wenn du willst, könntest du auch kommen. Dann habe ich gesagt, ja, gern, aber um was geht es? Ja, komm doch einfach mal schauen. Dann habe ich gesagt, ja, ey. Dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt so ein eine Geheimnistour, so ein eine rhetorische Tour, mich irgendwie interessiert zu machen, dass ich komme. So. Okay, ich bin jedenfalls einfach gegangen. Und dann bin ich dort gesehen, und dann hat das Dialog, der Dialog hat dort seinen Verlauf genommen, und dann habe ich gemerkt, ja, mal, das ist noch interessant. Dann bin ich nochmal gegangen. Und das hat dann, als Ebenort hat sich das irgendwie nicht können, kristallisieren können. Die Sepp-Dialog-Runde hat sich wieder aufgelöst. Und ich habe aber dort dann gemerkt, oh, das ist eigentlich schon noch etwas, was zu mir passt. Und dann habe ich einfach andere Leute angefangen zu fragen, hey, wir machen den Dialog. Ja, was ist denn das? Um was geht es denn da? Und über was redet ihr denn? Und so. Ja, Ja, komm doch einmal schauen. Die Jörg Köppel beispielsweise, das ist der, der elektromagnetische Sommer macht, der hat mir angerufen und hat gesagt, hey, ihr macht doch immer einen Dialog. Kannst du mir sagen, was das ist? Ja, komm doch einmal schauen. So. Und ihr könntet natürlich auch, anstatt ein Interview machen, wo auf eine Art eine skurrile Geschichte ist, könntet ihr einfach einmal am Dialog mitmachen und dann wüsstet ihr, in eurem Verständnis, was das ist. Jetzt im Interview habe ich ein bisschen Angst, ihr lernt Missverständnis kennen. Was für euch befremdend und fremd muss sein, weil wir einfach nicht die gleichen sind. Also es hat einen äußeren Anlass gehabt. Jemand hat zu mir gesagt, komm doch auch einmal. Ja, bin ich auch einmal gegangen. Und dann so habe ich zu anderen Leuten gesagt, ja komm doch auch einmal. Und das ist auch, was ich jetzt noch sage. Ja komm doch, wenn ich jemanden treffe, sage ich, hey, wir machen immer wieder so Dialog, komm doch auch einmal.
Aber ihr habt ja nun für euren Dialog einen bestimmten Rahmen. Also ihr sitzt im Kreis und wäre dasselbe nicht zu erfüllen, zum Beispiel am Stammtisch? Man trifft sich, man redet.
Bei uns hat sich eingebürgert. Ich weiß auch nicht warum, aber das hat wahrscheinlich nicht mit dem Dialog zu tun. Dass man anschliessend nach dieser Dialogrunde an den Stammtisch geht. Am Vorbahnhof vorne. Das ist ein tolles Restaurant, hat immer Platz, wenn wir kommen. Und das ist so eine Art unser Stammtisch. Und dort sitzen also die gleichen Leute am gleichen Abend, in der gleichen Verfassung, einfach nur den Tisch wechseln. Und das Gespräch ist anders. Es gibt dort sofort ein Stammtischgespräch. Und das ist für mich auch etwas ganz Außerordentliches. Ich gehe also nicht an einen Stammtisch mit Stammtischleuten, sondern ich gehe am gleichen Abend mit den gleichen Leuten, die aus dem gleichen Grund gekommen sind, einfach ein Haus über. Es ist alles anders. Nicht zum Verstehen, aber zum Erleben.
Ja, also uns würde eben interessieren, was dein Dialog, den du jetzt betreibst seit Jahren, unterscheidet eben von anderen Gesprächsrunden. Was das Besondere ist, weil er ja jetzt auch zum elektromagnetischen Sommer stattfindet. Weil du befürchtest selber, dass Missverständnisse jetzt im Interview bleiben, dass man das alles falsch verstehen könnte. Also, was unterscheidet das von anderen Gesprächsrunden?
Nein, ich befürchte nicht Missverständnis. Ich befürchte es auch nicht. Aber was für mich wichtig ist, ist so eine Unterscheidung. Die bezeichne ich mit Selbst- und Fremdreferenz. Wenn ich über mich rede, wenn ich erzähle, was der Dialog für mich ist, wenn ich sage, ja und so und so und so, das ist eine Geschichte. Und wenn ich erzähle, es gibt ja Bücher über diesen Dialog, es gibt viele Bücher über Dialog, der bekannteste oder der buchmäßig populäre Dialog, das ist der Sokratische, wo der Sokrates mit irgendwelchen Idioten redet und sie im Dialog dazu führt, endlich die Wahrheit zu sagen. So eine Art ein perverses Spiel, aber das ist die bekannte Dialogform. Aber es gibt auch über andere Arten Dialog, gibt es Bücher. Zu dem Setting, wo wir hier pflegen, gibt es ein Buch von David Bohm. Das war ein grosser, berühmter Physiker, der wo sich angefangen hat, mit dem Dialog zu befassen. Es gibt sehr viel Material in der Philosophie von Martin Buber. So. Und wenn ich jetzt das sage, wenn ich sage, ja weißt, der Baum hat gesagt und der Buber hat gesagt und der Sokrates hat gesagt, dann rede ich nicht über mich, dann rede ich darüber, was die Leute gesagt haben und wie die Leute das gesehen haben. Das bezeichne ich als Fremdreferenz. Und für mich ist das, also mit dieser Unterscheidung lebe ich. Und wenn ich vorhin gesagt habe, wenn jemand in den Dialog kommt, dann erlebt er selber, was ist es für mich. Und wenn jemand hört, wie jemand anders über den Dialog redet, dann erlebt er, was sagt er über den Dialog. In unserem Gespräch jetzt, wo ihr laufend Fragen stellt, obwohl ich das gar nicht so anständig finde, erfahrt ihr nicht etwas über den Dialog, wie er für euch wäre, sondern ihr erfahrt etwas über den Dialog, wie ich ihn euch erzähle. Es bleibt fremd, nämlich es ist das, was ich über den Dialog erzähle, und der Dialog sind ganz zwei verschiedene Sachen. Das hat nichts mit Missverständnis oder falschen oder komischen Verständnis zu tun, sondern es sind zwei verschiedene Sachen. Eine eigene Erfahrung oder jemand, der über etwas redet.
Ja, aber das Gute ist ja, dass es halt nicht nur beim Interview bleibt, sondern dass ihr ja als Gruppe auch teilnehmt am elektromagnetischen Sommer und Leute selbst vorbeikommen können.
Ja, das ist doch wunderbar und darum bin ich ja auch da. Das ist die Einladung. Hey, wir machen einen Dialog. Willst du auch mal kommen? Willst du auch probieren oder rausfinden oder so?
Und war das jetzt unangenehm für dich, diese bösen Fragen, die gezielten Fragen?
Nein, ich habe ja euch keine Fragen gestellt. Für mich ist das nicht unangenehm.
Ach so, okay. Also, du scheust dich eher anderen in die Situation zu bringen.
Ja.
Ja, aber das ist das Leben, ne? Das ist der Alltag.
Nein,
des Radios.
Nein, ich glaube, es ist der Alltag, es ist nicht das Leben. Das Leben in irgendwelchen Zweck- und Zielvorstellungen.
Aber das treibt es doch an. Das treibt doch das Leben an.
Der Baum, was meinst du? Was hat der Baum für einen Zweck und für ein Ziel? Oder der Elefant? Und das meinst du, warum stelle ich
dir keine... Elefant hat einen inneren Drang, sich zu bewegen und überall das Gras zu fressen. Da ist ein... von Zweck kann man nicht reden, aber... Das ist eine innere Unruhe mindestens, könnte man so beschreiben, würde ich so empfinden. Wenn man neugierig ist und sich selbst eine Sache nie erschließen kann, da ist ja für soziale Wesen, ist es doch eine gute Sache, eine direkte Frage zu stellen und sich das beantworten zu lassen. Und man kann mit der Antwort nie zufrieden sein, muss man nie zufrieden sein, aber man hat schon wieder einen Schritt getan, vielleicht zur Erkenntnis oder so. Aber, und das Zwitschern von den Vögeln, das hat doch auch einen Zweck. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es den Vögeln bewusst ist, aber sie grenzen Territorium ab, sie setzen eine Marke, dass sie da sind, oder sie suchen Partner oder so. Also so ganz zweckfrei kann ja so ein Dialog sein. Wenn man eine Infrastruktur herstellt, um überhaupt den Dialog zu führen. Vielleicht macht denen einfach das Organisieren Spaß. Oder das Zusammensein mit Menschen. Es gibt ja auch die Sache, wenn man mit Menschen zusammen ist, dass das einen Stoffwechsel beeinflusst. Also nur die Anwesenheit von anderen Menschen und so. Also... Da steckt jetzt kein bewusster Zweck dahinter, aber vielleicht ein unbewusstes Erfolgserlebnis. Und das kann man dann schon unter Zweck, könnte man unter Zweck abhandeln.
Ich find das Vogelgezwitscher, das finde ich eigentlich auch eine schöne Metapher dafür. Jetzt vor dem Hintergrund, was sehe ich als außerstehender Beobachter für einen Zweck oder für Zweck dahinter und was sieht der Vogel? Für, ist für ihn ein bewusstes Zweckverfolgen oder sowas? So kann ich ja nur darüber reden, weil ich die Unterscheidung mache, Zweck, nicht Zweck. Also Absicht, das ist ein schöneres Wort, das absichtslose Leben, wird in vielen Kulturkreisen kultiviert. Absichtlos im Moment und sowas. Und für mich hat das, für mich trifft das etwas. Wo gelingt es mir, absichtslos und zweckfrei zu sein? Und wenn dann ein Aussenstehender sagt, ja gut, du bist jetzt total absichtslos und zweckfrei und so, aber du bist jetzt mit anderen Menschen zusammen und durch das tut sich dein Körper, dein Metabolismus verändern und das ist gut für dich. Ohne dass es du merkst oder ohne dass du das beabsichtigst. Das ist so eine Aussensicht, wo ich jetzt gerade nicht habe in der Innensicht. Aber gleich wie wenn ich über das Vogelzwitschern sage, ja, der zwitschert doch wegen seinem Revier oder wegen seinem Partner oder sowas. Ich glaube, es ist so mehr die Bewusstseinsebene. Habe ich eine bewusste Absicht oder ein bewusstes Ziel oder habe ich das nicht? Und dort, wo ich es nicht habe, dort, wo ich mich um Absichtslosigkeit bemühe, dort entdecke ich laufend Absichten, die ich verfolge und Zwecke und so. Gerade will ich versuchen, absichtslos zu sein, merke ich, was ich für Absichten verfolge. Während die Leute, die Absichten verfolgen, für die ist klar, warum sie etwas machen. Sie machen es wegen dem oder wegen dem. Sie spüren nicht unter die Absichten, die sie vorne haben, darunter. Vielleicht, ich meine, es gibt sicher grosse Meister, die eine Absicht verfolgen, aber gleich wahrnehmen, was für andere Absichten auch noch da sind. Die kulturelle Askese, die auf Absichtslosigkeit zielt, ich glaube, das wäre ein Modus, wie man den Dialog verstehen könnte.
Ja, ich überlege jetzt gerade, ob die Leute, die Eremiten, die leben ja zumindest absichtslos gegenüber der Gesellschaft, aber sie haben ja ein Ziel. Erleuchtung oder in der Art. Ja. Und die führen ja Dialog mit Gott, so wie du es beschrieben hast. Und was eigentlich kein Dialog ist, eigentlich im Verständnis, ne? Weil die Ansprache, man kann sich ja nicht sicher sein, dass man, falls es eine Rückmeldung gibt, dass man die wahrnimmt oder gar versteht.
Das ist eine Frage vom Glauben. Ich glaube, nichts ist so sicher wie das Glauben. Also wenn ich zu Gott rede, dann glaube ich, dann bin ich gläubig. Und so eine Sicherheit habe ich an keinem einzigen anderen Ort.
Dass der Eremite
erstens betet und zweitens die Erleuchtung sucht, das, denke mich, ist nur eine Aussicht, wie das Vögel zwitschert, um das Quartier markieren oder sowas. Ich glaube, das ist eine Aussicht. So kann ich verstehen, warum zwitschert ein Vogel und so kann ich verstehen, warum lebt ein Eremit da im Urwald draussen und hungert oder irgend sowas. Und dann mache ich Erklärungen dazu.
Aber das sprengt schon die allgemeine Vorstellung vom Dialog, weil eine geglaubte Antwort ist eben nicht eine Antwort, wie sie in unserer Welt akzeptabel ist eigentlich. Weil sie ja nur zwischen zwei Leuten dann stattfindet, zwischen zwei Individuen. Und für andere eben nicht wahrnehmbar ist, dass es überhaupt die Antwort gibt. Also das beschränkt die Ansicht des Dialoges doch auf zwei Individuen.
Für mich ist nicht Individuum. Also es ist nicht so, das habe ich am Anfang probiert zu sagen, es ist nicht so, dass ich zu Menschen rede, die auch dort sind, sondern ich rede nicht mit dir. Wir sind nicht individuell. Wir sind kein das ist auch ein Denkmodus, dass wir Individuen sind und dass wir getrennt sind und uns verstehen und darum reden miteinander und sowas. Das sind Vorstellungen. Aber in diesem Dialog-Setting rede ich in die Mitte. Und jetzt fällt mir noch etwas ein, wo Begriffserklärung. Du hast gesagt, wenn ich Fremdwörter brauche, dann sollte ich halt die Wörter erklären. Ein Dialog ist ein Fremdwort, ist ein Kunstwort. Und ich hätte das müssen erklären. Das heisst für mich, und da gibt es ganz viele Vorstellungen dazu, aber es heisst für mich Dialogos. Durch das Wort. Das hat nichts zu tun mit Gesprächen und verstehst, wenn ich meine und du musst es auch so sehen und weiss ich nicht was, sondern das heisst durch das Wort. Und das Gebet ist für mich nicht ganz zufällig. Wenn ich bete zu jemandem, der nicht da ist, der alles schon weiss, was ich mir überhaupt vorstellen und was ich ihn fragen könnte und was ich erbitten könnte und wo mir keine Antwort gibt in meiner Sprache, all diese Sachen zusammenzählt, wenn ich trotzdem bete, dann merke ich, was es heisst, Dialogos. Einfach ich realisiere, dass ich eine Sprache habe. Wenn ich mit jemandem rede, bei Martin Buber heisst das ich und du. Und das Gegenüber, das du, weiss schon alles, kann schon alles, liebt mich schon total, ist schon erfüllt durch meine Anwesenheit, glänzt in mir und so. Und ich rede trotzdem. Dann sage ich, ja, indem ich rede, wird das für mich alles irgendwie wie normal oder wahrnehmbar oder erlebbar.
Also für dich würde sozusagen ein Dichter auch einen Dialog führen. Er spricht jetzt nicht konkrete Personen an, aber doch einen gewissen Kreis, eine gewisse Allgemeinheit mit seinem Gedicht zum Beispiel. Er gebraucht Worte und führt dann in deinem Verständnis einen Dialog.
Das ist ganz, ganz ein starkes Bild auch für mich. Der Lyriker ist ganz ein starkes Dialogbild. Ganz stark. Wo eben auch sehr bewusst ist, welche Wörter nehme ich jetzt? Und wo die Worte reduziert sind und ausgewählt und die Sache genau treffen. Ohne dass irgendeiner, der vis-à-vis hockt oder später das in einem Buch liest, auch die geringste Ahnung hat von dem, um was es geht. Aber wenn niemand da wäre, wenn kein Du da wäre, dann wäre es nicht sprechbar. Lyrik wäre für mich. Ich habe jetzt von Gebet geredet, weil das in unserem Kulturkreis mehr Leute vertraut ist als Lyrik. Es gibt bei uns nicht ganz viele Leute, die sich mit Lyrik befassen. oder sogar selber machen, während es relativ viele Leute gibt, die mindestens in der Not selber beten. Vielleicht. So genau weiss ich es nicht. Ich weiss nicht, wie viele Leute Lyriker sind. Aber einfach in meiner Wahrnehmung. Aber Lyrik wäre auch ganz ein starkes Wort. Oder Muster, so, um was es geht.